die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart, Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur.
Über Jugendbücher streite ich gerne.
Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblatt-Redakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen.
Bilderbücher sind das A und O.
Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblatt-Redakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag.
Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein.
Und jetzt willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Sag mal, Ottfried Syrowatka. Sagt es dir was, der Name?
Nee, habe ich noch nie gehört.
Ja, ich also, auch nicht, aber ich lese gerade hier das Buch, ganz sehr interessant, von Tilman Spreckelsen, Ottfried Preußler, Ein Leben in Geschichten. Der hat die Biografie, nämlich von Ottfried Preußler, und der ist in Reichenberg, im böhmischen Reichenberg, ist der als Ottfried Syrowatka geboren. Der wäre jetzt 100 geworden, nämlich, also nicht der 20. Oktober wäre der 100 geworden. Und da gibt es jetzt hier vom Spreckelsen hier dieses, sehr interessant, du, ich habe mich richtig festgelesen schon, ich bin noch nicht ganz durch, aber...
Aha. Und der, wo ist der aufgewachsen, der Ottfried?
Naja, im böhmischen Reichenberg. Also gut, böhmisch spricht man heute gar nicht. Sag mal, nee, ja. Kennst du? Ich kenne das nur noch aus der Mikisch, der Kater Mikisch, wo man das Böhmische spricht.
Ich kenne es nur von den böhmischen Knädeln, aber das hat mit Sprache nichts zu tun, sondern liegt ja eher auf dem Teller.
Auf dem Teller. Und ich als Kind habe ich immer so gerne, kennst du diese Puppenspiel, der Speibel und der Hurwinek? Die haben auch mal so böhmisch gesprochen. Das waren so ein Puppenspieltheater. Ja. Das gab es auch im Fernsehen. Das hab ich, fand ich als Kind irgendwie sehr, sehr schön. So ein Junge, der immer, also die Sachen, die sein Vater erzählt, immer so ins Absurde durch Fragen, bringt er das immer die Absurdität von manchen erwachsenen Handlungen so wunderbar rein. Ja, aber gut, dieses, man hört es heute nicht mehr. Es gehen auch so Sprachen, gehen offenbar auch verloren, oder?
Anscheinend, ja. Aber wir wollten doch auch zum Thema was machen.
Also Mehrsprachigkeit, genau, richtig. Mehrsprachigkeit, wie letztlich, der ist ja auch aufgewachsen, der Ottfried Syrowatka, also alias Preußler, tschechisch.
Und Deutsch.
Und Deutsch.
Eigentlich quasi ein frühes Beispiel für mehrsprachig aufwachsen.
Ja, genau. Und wir wollten, glaube ich, die Christy Code fragen.
Von der Edition Bilibri.
Ja, stimmt.
Und um das Thema Mehrsprachigkeit. Das doch, genau.
Ich glaube, das hat sogar Kai noch bereitgelegt. Er ist, auch wenn er noch in Elternzeit ist, aber das hat er bereitgelegt.
Gut, dass er seinen Adresskalender und sein Verzeichnis hat.
Ja.
Sonst wäre das ja ein bisschen schwierig.
Haben.
Ich gucke mal, warte mal. Ich gucke mal.
Ob ja,
habe ich drin.
K, beides mal K. Christy Code mit K. Hast du drin?
Ja, mach dann ich wähle mal.
Rufen wir mal an.
Edition Belibri, Christy Code.
Und hier ist der Dr. Stefan von der Kinderbuchpraxis.
Und der Ralf von der Kinderbuchpraxis. Hallo.
Hallo.
Ah,
schön, hallo.
Schön, dass es klappt. Ja, wir haben ganz viele Fragen über Mehrsprachigkeit und wie man aufwächst und so weiter. Also, wo wir gedacht haben, du bist die Expertin, du kennst dich einfach gut aus. Und schön, dass du uns ein bisschen aufschlauen kannst. Es ist ja so, inzwischen sind 40% aller Kinder in Deutschland, die haben einen Migrationshintergrund. Und du hast mal gesagt, es sei ganz wichtig, Kinder in ihrer ersten Sprache abzuholen und sie zu ermutigen, diese erste Sprache auch weiterzuentwickeln, während sie Deutsch lernen. Warum ist das so wichtig, die erste Sprache
zu stützen und zu fördern?
Ja. Ja, es ist eben so, dass die erste Sprache die Basis ist für alle weitere Sprachen, die das Kind lernen wird. Und wenn das Kind nicht weiter in die erste Sprache unterstützt wird und das weiter ausbaut, hat es noch mehr Schwierigkeiten, eine zweite oder dritte Sprache anzueignen, als wenn es weiterhin unterstützt wird in diesen ersten Sprache und das weiterentwickelt wird. Wir wissen aus der Vergangenheit, es gab Zeiten, wo sehr häufig Eltern gesagt würden, dass sie aufhören sollten, ihre Familiensprache mit den Kindern zu sprechen, die nur noch Deutsch sprechen.
Es hieß dann, da hieß es immer, lernt doch erstmal richtig die eine Sprache.
Genau. Ja. Die Frage ist ja, welche eine?
Ja, aber Deutsch.
Ja. Genau. Deutsch
gemeint. So, und warum war das falsch?
Ja, erstens ist es ganz offensichtlich problematisch, wenn die Eltern selber vielleicht nicht sehr gut Deutsch sprechen, dass die ausgerechnet diejenigen sein sollten, die das Kind, dem Kind das, die Sprache beibringen.
Stimmt.
Weil sie werden dem Kind einfach schlechtes Deutsch beibringen. Das ist nicht sinnvoll. Zweitens wissen wir inzwischen eigentlich schon lange, dass durch die Forschung, dass es keinem Kind überfordert, zwei Sprachen gleichzeitig oder gar drei oder vier Sprachen gleichzeitig zu lernen. Es ist oft so, dass die Kinder dann eine Zögerung haben bei der Entwicklung. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber bis zum Alter von 5, 6, da haben sie beide Sprachen dann wirklich sehr gut drauf mit allem Grammatik und drum und dran, wie Kinder in die eine Sprache lernen in dem gleichen Alter. Also es schadet dem Kind gar nicht, solange es konsequent eine Verbindung hat zu diesen Sprachen und die Möglichkeit hat, die zu benutzen.
Aber es sind natürlich die Eltern, die da oft sagen, ja, also man prahlt ja immer gerne, mein Kind ist schon sehr weit oder ist schon sehr früh. Und da ist natürlich so ein Hinweis wie, dann dauert es eben etwas länger. Dafür kann es dann später aber zwei Sprachen oder drei Sprachen, weil sich das erst parallel so entwickeln muss, ist vielleicht für den einen oder anderen erstmal schwer nachzuvollziehen.
Vielleicht, wobei es passiert nicht bei jedem Kind. Also das muss nicht unbedingt so kommen, aber die Vorteile sind enorm. Also die Gehirnforschungen zeigen, dass es ganz viele Verknüpfungen gibt im Gehirn bei zwei- und mehrsprachigen Menschen, die es bei einsprachigen Menschen nicht in der Art gibt. Und das heißt, dass bestimmte Prozessen, Gehirnprozessen tatsächlich besser funktionieren bei diesen Menschen. Also die Zweisprachigkeit und Mehrsprachigkeit ist einfach eine Chance, die wir uns nicht entgehen lassen sollen bei diesen Kindern. Jeder von uns hat wahrscheinlich versucht, als Erwachsener oder als Jugendliche eine zweite Sprache oder dritte Sprache zu lernen, und es ist mühsam und schwierig. Und warum würden wir diese Kinder diese Chance nehmen, zwei oder drei oder vier Sprachen von klein auf zu lernen? Das ist so viel einfacher.
Inzwischen weiß man ja, dass es bestimmte Zeitfenster bei Kindern gibt und dass sich Zeitfenster auch wieder schließen. Und man hat also festgestellt, wenn ein Kind eine zweite Sprache spricht oder sprechen kann, ist übrigens auch egal, Dialekt gilt dann genauso, wo es also weiß, es ist, sage ich mal, das Blümchen oder ja, im Bayerischen wäre es das Blärmerl oder im Hessischen das Blimsche, also es weiß, derselbe Begriff, gibt es aber unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Und es leistet also schon eine Übersetzungsarbeit. Und das passiert in einem bestimmten Hirnareal. Das schließt sich im Alter von etwa 5 Jahren wieder. Und die Hirnforschung hat also nachgewiesen inzwischen, dass diese Kinder, wenn sie später Englisch, Französisch, Spanisch, was auch immer, lernen in der Schule, dass dann dasselbe Hirnareal bespielt wird. Während Kinder, die nur mit einer Sprache aufgewachsen sind, da bildet sich im Hirn für die Fremdsprache ein zweites Sprachareal, und diese beiden Sprachareale müssen immer hin und her kommunizieren. Deswegen kann man trotzdem eine Fremdsprache lernen, aber es geht sozusagen, ist halt ein Kommunikationsprozess erstmal, der geleistet werden muss zwischen diesen beiden Spracharealen. Also es würde das, was du sagst, durchaus unterstützen, weil es halt einfacher ist, wenn es im selben Sprachareal schon stattfindet.
Ja, ganz genau. Und ich glaube, intuitiv wissen wir das alle schon. Es gibt immer noch, wird immer noch sehr viel Latein unterrichtet in den Schulen. Und man könnte sich fragen, warum, wenn man diese Sprache eigentlich direkt nicht mehr sprechen kann, weil es ist so eine sogenannte tote Sprache.
Ja.
Aber der Grund ist immer, dass wenn man erstmal Latein gelernt hat, hat man Basis für anderen Sprachen. Und so wissen wir, dass wenn wir eine Sprache schon sprechen, dass eine zweite oder dritte Sprache deutlich leichter ist zu lernen, egal welche, ob es Latein ist oder irgendeine andere Sprache. Wir verstehen, dass das Systematik dahinter. Bei Kindern ist es natürlich noch, wir wissen auch, dass je früher man anfängt, desto bessere Aussprache hat man generell ist es so, dass man bessere Aussprache hat, wenn man sehr früh anfängt und erst später, dann kommt es nie so komplett, kriegt man das nicht so ganz hin.
Du bist auch einsprachig oder zweisprachig aufgewachsen?
Ich bin einsprachig aufgewachsen, habe aber Sprachen studiert, also habe in der Highschool in Amerika angefangen mit Französisch und Spanisch und habe diese beiden Sprachen dann an der Uni auch studiert.
Also du hast zwei Sprachareale, wissen wir da.
Ja. Sozusagen, ja.
Ja.
Aha. Und das merke ich auch, also ich habe weil Deutsch meine dritte Fremdsprache war es relativ leicht zu lernen, aber ich habe sehr spät angefangen und ich merke, dass da bestimmte Sachen sind, wo ich nie ein Native Speaker Niveau erreichen werde, weil ich einfach zu spät begonnen habe. Sachen wie der, die das, machen mir immer noch wahnsinnige Kopfschmerzen nach all den Jahren. Und es gibt bestimmte Wörter, die wo meine Kinder sagen, ja, versuch das Mama zu sagen, Mama, und ich krieg's nicht so ganz raus. Trotz meiner großen Bemühungen und mein Wunsch, wirklich wie alle Deutsche sprechen zu können, das werde ich nie ganz schaffen. Das ist okay, also...
Du kommst im Alltag zurecht.
Am hohen Niveau ist, weiß ich, aber ich komme gut zurecht und ja, kann mich verständigen. Im Grunde genommen ist das A und O von einer Sprache, dass man sich verständigen kann. Aber ich will nur noch mal betonen, dass wenn wir die Chance haben, dass diese Kinder andere Sprachen schon zu Hause von klein aus haben, das sollten wir nur unterstützen und nicht unterbinden. Mhm. Und das mache ich hoffentlich auch mit meinem Verlag.
Ja.
Das ist nicht nur, dass wir die Möglichkeit geben, diese Sprachen weiterhin auszubauen, dass wir die Kinder fördern in ihrer Sprache, sondern auch Kinder zeigen, dass wir diese Sprachen wertschätzen.
Jetzt musst du erstmal erklären, wie dein Verlag funktioniert, wie du auf die Idee gekommen bist, die Edition Bilibri, weil das Prinzip ist ja, dass du ein Buch in mehreren Sprachen hast, also teilweise 8, manchmal sogar 12 Sprachfassungen gibt es davon. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
Genau, aber Fassungen jetzt nicht in einem Buch 12 Sprachen. Das
ja. Genau, also ich mache zweisprachige Ausgaben, mehrere von einem Titel. Und ich habe genau momentan 12 aktive Sprachen. Ich habe den Verlag selber nicht gegründet. Das war damals eine Freundin von mir, die auf die Idee kam, weil sie umgeben war von Kindern, die zweisprachig waren. Sie hatte sehr viele Menschen in ihr Freundeskreis, die zweisprachige Kinder hatten, wie ich zum Beispiel. Und alle ihre Nichten, Neffen ganz zufällig waren alle zweisprachig mit unterschiedlichen Sprachen. Und sie wollte einen Verlag gründen und dachte, da ist wirklich eine Lücke, da muss man für diese Kinder auch was anbieten. Und fand ich eine hervorragende Idee und habe ihr unterstützt, auch im Bereich Englisch, habe die englische Übersetzungen gemacht und Audios gesprochen und so weiter. Und hatte, weil ich auch Literaturwissenschaftlerin bin, so wie sie auch Rat um Auswahl von Titeln und so weiter geholt bei mir. Und ich war sehr eingebunden. Und nach ein paar Jahren hat sie mich gefragt, ob ich dann einsteigen möchte. Und so bin ich ins Verlagwesen gekommen, gestolpert sozusagen. Mhm. Und da, wir hatten eine Zeit lang eine dritte Partnerin, die beide sind Ende 2014 ausgestiegen und dann hätte ich entweder die Türen schließen können oder weitermachen alleine. Und ich dachte, nach so viel Arbeit, die wir reingesteckt haben, dann mache ich weiter und schaue. Mhm. Und so ist das gekommen. Aber die Idee, auch wenn es nicht von mir kam, fand ich einfach hervorragend. Und damals war sehr, sehr wenig auf dem Markt. Es gab ein paar einzelne Projekte in größeren Verlagen, wovon man eigentlich nichts wusste, weil die haben nicht wie Marketing dahinter gesteckt oder sonst was. Also da haben wir dann einfach angefangen und gesagt, okay, es gab ein paar andere ganz kleinen Verlagen, die wir gefunden haben, die dann auch in die Richtung gearbeitet haben. Und wir haben uns auch viel zusammengetan, um einfach aufmerksam auf diese A-Bücher zu lenken.
Wie ist jetzt diese Art? Jetzt musst du mal beschreiben, wie ist so ein Buch, wenn ich das in der Hand habe? 12 Sprachfassungen, wie ist das?
Also wie in jedem Buch, es sind nur zwei Sprachen drin, ist es immer Deutsch kombiniert mit einer zweiten Sprache. Und wir setzen sie meistens farblich auseinander. Also das zweite,
die Schrift.
Genau, also der deutsche Text wird zum Beispiel in Rot oder Blau oder Grün gesetzt. Die zweite Sprache wird immer schwarz, weil wir machen es drucktechnisch notwendig, dass das für einen Schwarzfilmwechsel schwarz gedruckt wird. So weiß kann man ganz leicht sehen, wo lese ich hier weiter. Und genau, da hab ich ein super Team von externen ÜbersetzerInnen und LektorInnen für jede Sprache und auch SprecherInnen, weil wir machen Audios. Und dann, ja, dann wird das alles gesetzt. Es ist eine ganz schön knifflige Arbeit. Wir müssen immer schauen, dass genug Platz ist, da ist unter den Illustrationen für zwei Textblöcke. Und dann werden die verschiedenen Sprachversionen in unterschiedlichen Auflagen zusammengedruckt.
Jetzt sind es ja zum Teil Originalausgaben und zum Teil sind es auch schon in anderen Verlagen veröffentlichte Titel, die dann bei euch nochmal in der...
Also von Nord-Süd zum Beispiel.
Genau. Genau, also wir haben mit dem Nord-Süd-Verlag habe ich eine Kooperation seit 2008 und mache ein oder zwei Titel aus dem Programm in zweisprachige Fassungen in Kooperation mit Nord-Süd. Also ich mache die ganze Vorbereitung und wir machen den Satz und so weiter und dann Nord-Süd übernimmt die Herstellung und es wird gemeinsam herausgebracht.
Du hast ja schon gesagt, es ist ja nicht so einfach, dann einen Textblock oder zwei Textblöcke in zwei unterschiedlichen Sprachen auf so einer Seite unterzubringen. Das ist bei einer Originalausgabe sicherlich noch viel einfacher als jetzt bei einem schon existierenden Titel, der ja gar nicht ursprünglich als mehrsprachige Ausgabe vorgesehen war. Ist das dann auch mit ein Entscheidungskriterium oder muss man da noch mehr tun, als nur einfach einen Textblock übersetzen?
Ist es absolut ein Entscheidungskriterium. Nicht nur, dass es da Platz vorhanden sein muss, sondern auch, dass der Text in der zweiten Sprache schwarz sein muss. Wenn es ein Buch ist mit ganz vielen dunklen Seiten und der Original würde immer mit weißem Text, das geht bei uns gar nicht. Das ist einfach sehr schwierig zu umsetzen. Und so müssen wir da schauen. Auch Textlänge ist ein Thema, weil man kann sich vorstellen, wenn Eltern ein Bilderbuch ausklappen und sehen ganz viel Text, die überlegen nicht in dem Moment, Moment, ich werde nur die Hälfte von diesem Text auf einmal lesen. Die sehen nur einfach ganz viel Text und ich habe ein dreijähriges Kind und es sitzt nicht so lange still. Und da müssen wir besonders darauf achten, dass der Text nicht zu lang ist.
Also kürzt ihr auch manchmal dann Texte?
Bei Originalausgaben kürzen wir nicht. Wir haben tatsächlich bei ein paar Nord-Süd-Projekte Text schieben müssen. Einen Satz vorziehen auf eine Doppelseite davor
anders.
Oder nachschieben. Ja. Bisher haben wir das geschafft, immer, dass wir nicht kürzen müssen. Wir müssen den Text ein bisschen kleiner setzen als im Original natürlich.
Wie viele Sprachen habt ihr? Also 12 wissen wir. Wie also ist die Auswahl?
Habe ich 14. Tatsächlich im Programm, aber noch
welche?
Aktiv.
Momentan. Welche?
Also Arabisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kurdisch, Kumanchi, Persisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Tigrinya und Ukrainisch. Wobei Griechisch und Tigrinya baue ich nicht weiter aus. Also die Titel, die wir haben, wir drucken die nach, solange der Titel im Programm bleibt, aber wir machen keine neuen.
Gab es keinen Bedarf dafür?
Bedarf gibt es, aber nicht ausreichend, dass die anderen Sprachen müssen sie tragen und das ist nicht wirklich auf Dauer sinnvoll. Griechisch ging sehr gut, bis einige von meinen Kollegen von anderen Verlagen, die auch zweisprachige Kinderbücher gemacht haben, die haben auch Griechisch aufgenommen und irgendwann hat es nicht mehr gereicht für uns alle und ich habe es dann aussortiert.
Da weise ich mich als unwissend. Was ist denn Tigrinya?
Tigrinya ist die Sprache aus Eritrea.
Ah,
genau.
Das wusste ich nicht.
Ja, das sind eigentlich nicht wenige Leute in Deutschland aus Eritrea. Ich glaube, der Sprache braucht deutlich mehr Kommunikation. Viele von unseren Sprachen werden tatsächlich mehr an Institutionen, Kindergärten, Schulen, andere Institutionen, die Kinder unterstützen, verkauft als direkt an Familien. Also unsere Bücher liegen nicht seltener in den Buchhandlungen aus. Und deswegen müssen wir an die Leute rankommen. Und ich glaube, Tigrinya ist eine von diesen Sprachen, wo in den Institutionen ist es nicht mal so bekannt immer, dass das die Sprache ist, die die Kinder sprechen. Ja.
Also müsste man auch noch Aufklärungsarbeit da leisten.
Ja, Aufklärungsarbeit braucht man auch.
Wonach entscheidet ihr denn, welche Bücher in welchen Sprachen übersetzt werden? Ist das dann eine inhaltliche Entscheidung zu sagen, oh, das passt jetzt eher in den Sprachraum oder das sind Kindergeschichten, die eher dorthin gehören? Oder?
Also für meine Originaltitel sind immer die gleichen Sprachen. Das sind die komplette Reihe der aktiven Sprachen, die ich habe. Also alle 12, die ich momentan im Programm habe, jeden Originaltitel mache ich in alle 12 Sprachen. Die Titel von Nord-Süd, wir haben diese Kooperation ist zwischen dem Nord-Süd-Verlag, dem Huber-Verlag, mein Vertriebspartner, und Bilibri. Und durch diese Kooperation wird entschieden zusammen, welche Sprachversionen. Und da haben wir momentan 8 Sprachen, also Arabisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch und Türkisch. Ist das ein Ukrainisch? Und das ist eine Entscheidung, weil das mehrere Parteien sind, die zusammen entscheiden, ist es ein bisschen anders, als was ich selber mache.
Ist denn bei all denen die Leserichtung gleich? Es gibt ja Sprachen wie Farsi zum Beispiel, wo man von hinten nach vorne und von rechts nach links liest, was zum Beispiel auch für das Bild einen Unterschied macht, weil dann ist anders als bei uns die Vergangenheit ist auf der rechten Seite und die Zukunft auf der linken Seite, wenn man eine Handlung hat.
So ist es in der Tat. Also das ist ein Kompromiss, ein bisschen, was wir machen müssen. Also wir haben tatsächlich Arabisch und Persisch oder Farsi im Programm und diese 2 Sprachen sind rechts nach links laufende Sprachen. Normalerweise würde man natürlich das Buch dann komplett anders aufbauen. Drucktechnisch würde das sehr, sehr teuer werden, weil ich drucke diese kompletten Auflagen zusammen und bekomme einen Preis für diese Auflagen. Und sobald das Buch anders aufgebaut ist, geht das nicht mehr. Wir haben tatsächlich in Auftrag ein arabischer Heidi vorbereitet für den Nord-Süd-Verlag. Das war nur ein Nord-Süd-Titel, das war kein Kooperationsprodukt. Wir haben nur die Arbeit für sie übernommen. Und da war es tatsächlich so, dass wir nicht nur die Sprache in eine andere Richtung laufen lassen haben, sondern auch die ganze Bilder gedreht haben.
Ja.
Weil genauso wie du beschreibst, wenn man in unsere Gesellschaft, wenn man ein Bild anschaut, ist die Laufrichtung nach rechts. Und wenn eine Figur in die Zukunft läuft, läuft es nach rechts. Und wenn es zurückläuft nach Hause, dann läuft es nach links. Und das ist uns nicht bewusst, aber es ist so, wie wir erwarten, dass die Bilder funktionieren.
Und auch für das persische Kind eben nicht. Also das denkt ja, wenn es von zu Hause zumindest diese Bilderbücher kennt, für die ist es ja plötzlich fremd, dass das in die falsche Richtung läuft und denkt, da ist doch schon...
Ja, und das ist natürlich, also wie gesagt, das ist ein Kompromiss, was ich sage, schon wir, also eigentlich unsere LeserInnen, die dieses Sprachen lesen, diese Kompromiss mussten sie leider hinnehmen, weil wir das einfach drucktechnisch und von der Kalkulation her nicht anders hinbekommen. Aber natürlich ist es schöner wäre es, wenn wir das auch...
Gleichzeitig könntest du ja sagen, es geht auch schon dahin, dass es ein Transformationsprozess in, sage ich mal, das mitteleuropäische Lesen ist, was ja dann in der Schule später auch so sein wird.
Ja, das stimmt. Das wird, in gewisser Weise ist es eine Vorbereitung auf die Schullektüre, klar.
Du hast noch ein ganz interessantes Projekt, was ein Rollkoffer sozusagen hat.
Coach at School heißt das Projekt, also wo du beteiligt bist oder wo du dich als Partner mit engagierst. Kannst du vielleicht dazu mal sagen, was sich dahinter verbirgt?
Ich rede sehr gern über dieses Programm, weil ich finde es einfach hervorragend. Coach at School sitzt in Hamburg und die haben mit den Hamburger Bücherkoffer angefangen und das sind kleine Rollkoffer, die sie in Klassenzimmer bringen oder unterbringen, voller 2- und mehrsprachige Kinderbücher, unter anderem meine, aber nicht nur meine natürlich. Und die begleiten das Ganze mit sehr vielen pädagogischen Materialien und Fortbildungen vor Ort und so weiter, wie man mit diesen Büchern arbeiten kann. Und sie sind inzwischen in ganz viele Städten. Ich weiß, dass es einen Berliner Bücherkoffer gibt, einen Frankfurter Bücherkoffer, einen Münchner Bücherkoffer. Ich weiß nicht genau, wo überall die sind inzwischen, aber in sehr vielen Orten. Zum Teil wird dieses Projekt durch Kommunen oder auf der Landesebene unterstützt und für die Schulen gekauft, aber sehr häufig müssen sie Spenden finden von Stiftungen oder Unternehmen, die dann sagen, das ist ein tolles Projekt, das wollen wir unterstützen und für unsere Region wollen wir die Kinder auch ausstatten.
Ist das ein gemeinnütziges Unternehmen?
Genau.
Oder?
Genau.
Und diese Koffer bleiben dann dort, also das ist dann man gibt ja auch so Koffer von Bibliotheken, die werden dann für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung gestellt, den sammelt man dann irgendwann wieder ein. Die bleiben dann offenbar in der Klasse.
Genau, die bleiben da und die Idee von dem Rohkoffer ist, dass die Kinder die auch mit nach Hause nehmen können.
Die ganzen Rollkoffer?
Nein.
Ja, oder vielleicht nicht alle Bücher. Die Bücher, die sie halt in ihrer Familie lesen, mit den Sprachen, die sie lesen können, würden sie dann mit nach Hause nehmen. Und da können die Eltern dann in ihren eigenen Sprachen vorlesen, weil das natürlich sehr viel verlangt, dass die Eltern in einer Fremdsprache den Kindern vorlesen sollen, aber es ist manchmal schwierig für sie, Bücher in der eigenen Sprache zu finden.
Du hast ja auch diese Form, dass du Hörfassungen, also du hast so MP3-Downloads, dann hilfst du sozusagen ja auch nochmal über diesen Download, dass man dann hören kann.
Ja, genau. Also auf der einen Seite ist es einfach schön für die Kinder, wenn sie mal, vielleicht hat Mama oder Papa gerade nicht die Zeit vorzulesen, dann kann das Kind die Geschichte anhören. Aber auch für Kindergärten und Schulen zum Beispiel, da hat man nicht immer einen Muttersprachler vor Ort. Und es ist nicht unbedingt sinnvoll, dass die KindergärtnerInnen und LehrerInnen versuchen sollen, eine Sprache, die sie selber nicht wirklich beherrschen, vorzulesen. Das ist auch nicht sinnvoll. Und so hat man die Möglichkeit...
Kann grausam enden, ja.
Da hat man die Möglichkeit, eine Lesung von einem MuttersprachlerIn einfach abzuspielen, dass die Kinder die Geschichte hören können. Also zum Beispiel, wenn man mit einem Buch arbeiten will in einer Gruppe und das auf Deutsch lesen, da kann man die Kinder in ihre eigene Sprache, die anderen Sprachen sprechen, in ihren eigenen Sprachen es erstmal anhören lassen, dann sind sie vorbereitet auf diese Lesung und kommen besser mit, weil die Geschichte kennen sie schon und die wissen, was kommen wird und auch wenn ihr Deutsch nicht sehr, sehr, sehr gut ist, können sie trotzdem dann die Geschichte folgen und so sind sie mehr eingebunden dabei und sie haben gesehen, dass auch ihre Sprache Wert hat und wertgeschätzt wird. Das ist sehr, sehr wichtig.
Apropos bei den 14 Sprachen, die es insgesamt gibt, hat sich das im Laufe der Jahre von den Anteilen verändert? Vermute mal, Ukrainisch ist jetzt eher später dazugekommen.
Ganz genau.
Aber die anderen Sprachen sind ja jetzt bunt gemischt. Also
gibt es da Veränderungen?
Ja, also angefangen haben wir mit 5 Sprachen und das haben wir immer wieder ausgebaut. Das ist natürlich für einen kleinen Verlag ein großes Risiko, wenn man neue Sprachen dazu nimmt. Man muss erstmal schauen, wird das funktionieren oder mache ich nur noch Verluste und man kann nicht von heute auf morgen 7 Sprachen dazu nehmen. Also peu à peu haben wir das ausgebaut über den Jahren und dann kam der Krieg in Syrien, da kam natürlich Arabisch ganz schnell dazu und jetzt mit dieser ganzen ukrainischen Flüchtlinge, da haben wir dann Ukrainisch auch schnell jetzt dazu zugenommen. Letztes Jahr war Ukrainisch natürlich unglaublich
gefragt.
Also das war, ja, wir haben so wahnsinnig viele Bücher verkauft, was natürlich auch ein Zeichen war, es waren nicht die Menschen selber, die das gekauft haben, sondern man hat einfach gesehen, wie viel Unterstützung da war für diese Bevölkerung und das war sehr bewegend eigentlich. So viele Leute einfach schauen wollten, dass diese Kinder, die ankommen, auch Bücher haben. Mhm. Aber das in dem Moment, wo das passiert, dann sehen wir, bei anderen Sprachen wird weniger gekauft. Und das sind diese Sprachen, die typischerweise dann sehr häufig von Institutionen gekauft werden. Und dann haben sie die Institutionen gesagt, okay, die Sprachen haben wir schon im Bestand, aber Ukrainisch fehlt uns komplett. Da haben wir gar nichts. Also wir kaufen nur noch Ukrainisch. Mhm. Dann. Also es ist schon ein bisschen hin und her.
Mhm. Ein Jahr davor, also 2021, war ja die Volkszählung, der Mikrozensus. Und da wurde auch genau ermittelt, welche anderen Sprachen als Deutsch Familien zur Kommunikation nutzen zu Hause. Und da war der Anteil, also Türkisch war die am häufigsten gesprochene Sprache mit 15%. Danach kam Russisch mit 13%, Arabisch mit 10%, Polnisch mit 7% und dann Englisch mit 6%. Das waren so die meist häufigen Sprachen. Wahrscheinlich hast du ähnliche Zahlen, nehme ich an.
Ja, nein.
Oder ist es in der Kita nochmal ein bisschen anders?
Ja, und es ist tatsächlich so, dass die Sprachen werden nicht genauso gekauft wie in dieser Reihenfolge. Also wir verkaufen am meisten tatsächlich, also wenn nicht gerade ein Krieg in Ukraine läuft, wir verkaufen generell mehr Englische als alle anderen Sprachen.
Ah, okay.
Und das sind nicht nur englischsprachige Familien, sondern auch deutsche Familien, die ihr Kinder sehr frühzeitig an Englisch
also als Fremdsprachenunterricht. Mittel schon.
Und auch, weil da immer noch Buchhandlungen, wenn sie dann doch versuchen es mit unseren Büchern, die wollen oft mit Englisch anfangen. Also Englisch ist einfach leichter zu finden. Ich vermute, es liegt auch ein bisschen daran. Aber Türkisch ist natürlich eine sehr starke Sprache für mich. Arabisch auch, Russisch auch, Spanisch. Spanisch ist extrem im Kommen momentan.
Aber dann auch als Fremdsprache, oder?
Denke ich auch.
Ja, okay.
Ja, also das kann man sagen, das bildet so ein bisschen gesellschaftliche Realität und Bildungsbeflissenheit ab, beides gleichermaßen.
Ja, also ich denke auch. Also
wir könnten, glaube ich, noch ganz, ganz viele Sachen rausfinden. Es war unwahrscheinlich spannend, von dir einen Einblick zu bekommen.
Es ist ja auch ein Thema, was uns über die nächsten Jahre noch intensiver begleiten wird und ja, wo auch noch die ein oder andere Initiative aufpoppt und versuchen wird, da viel mehr zu machen. Also ist ja gut, wenn es auch Verlage gibt, die das mit eigenen Programmen unterstützen.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Zuhörer und Zuhörerinnen und uns auch ein bisschen aufzuschlauen. Und vielen Dank, Christy.
Ja,
vielen Dank.
Danke auch.
Jetzt habe ich ganz trockene Zunge mit der Mehrsprachigkeit. Mir verlangt jetzt nach mehr, aber so auf der Zunge.
Idee.
Auch Zunge, Mehrsprachigkeit. Ja.
Dann lass uns doch mal ein Cuvée trinken. Das ist ja quasi der mehrsprachige Wein unter den Weinen.
Das stimmt, die sind vereint, also ein gemischter Satz. Wir haben doch einen schönen, aus dem Burgenland haben wir einen sehr schönen gemischten Satz. Der würde auch jetzt optimal passen.
Passt thematisch wunderbar zu dem Beitrag jetzt. Dann nehmen wir den doch.
Hol mal. Komm, also hier, ich hole schon mal die Gläser.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.